Okay, ready. Let's do it.
Stubengespräche. Wissenschaft aus dem Bartuhaus. Aus der Feichtinger Stube des Schrift- und Kalligraphiemuseums Bettenbach im Alter. Ja, tausendmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Stubengespräche Wissenschaft aus dem Bartuhaus in Bettenbach. Ich darf herzlich begrüßen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Radiogeräten und natürlich besonders die Gäste, die heute ins Bartuhaus gekommen sind, die jetzt in der Feichtinger Stube sitzen und uns beim Gespräch zuhorchen. Wir haben heute einen Historiker zu Gast, nämlich den Wendolin Huber. Und so vielfältig und breit und großartig wie die Geschichte ist, ist auch unser Thema, das wir heute behandeln. Ich bin schon gespannt, wo es hingeht. Ich weiß zwar, wo wir starten, und starten dann wie immer der Egon Urban als Moderator und der Habinger Joachim, mit der auch mein Senf dazugeben, und übergebe jetzt dann an Egon. Bitteschön, Egon.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, auch an dich, Wendelin. Schön, dass wir hier heute reden. Wir haben im Vorgespräch eine breite Palette von Themen angesprochen. Aber zuerst einmal zu dir, Wendelin, du kommst aus Kremsmünster.
Ich bin in Kremsmünster geboren, bin dort in Kirchberg in die Volksschule gegangen. Kremsmünster hat drei Volksschulen. Kirchberg ist die sogenannte Hochschule, weil es am Berg umliegt.
Das hast du schon bald angefangen
mit Studieren. Ich habe bald angefangen mit Studieren und bin dank meiner Lehrerin vierte Klasse, die ich immer gern zurückdenke, und wie es üblich ist im Stiftsgebiet, über den Katecheten eingeladen worden. Das heißt, meine Eltern sind eingeladen worden, dass sie mich ins Gymnasium schicken. Von selbst hätten sie nicht daran gedacht. Also habe ich dann am Münster das Gymnasium gemacht, ging zum Studium nach Wien. Das kam dann nach kurzem Überlegen das Lehramtsstudium Deutschgeschichte heraus. Und da muss ich sie gleich vorwarnen. Ein Schüler hat mich einmal gefragt: Herr Professor, warum sind Sie eigentlich Lehrer geworden? Habe ich gesagt, weil ich so gern rede. Haben sie gesagt, ja, aber warum sind Sie Geschichtslehrer geworden? Habe ich gesagt, naja, im Gymnasium habe ich drei interessante Berufe vor mir gesehen. Interessant fand ich Medizin, interessant fand ich Architektur, das wird den Ernstl jetzt überraschen. Und
da
interessant.
Muss man sagen, der Ernstl ist ein Schulkollege von dir.
Ernst Bitschmann, ein gebürtiger Bettenbacher, den Sie wahrscheinlich alle kennen, ist mit mir in die Schule gegangen. Und das Dritte, das mich interessiert hat, war Geschichte. Und dann habe ich ein bisschen einen Check gemacht, habe mir gedacht, Medizin, ich weiß nicht, wie das mit dem Blut und mit dem Schneiden ist. Heute kann man das alles probieren, das war damals nicht. Architektur finde ich sehr interessant, aber ich habe große Zweifel gehabt, dass ich selber ein guter Architekt werde, und in einem Büro wollte ich nicht enden. Also mache ich Geschichte.
War die Schulklasse, das
war das? War die Schulklasse, das Reden. Darum bin ich auch nicht in die Wissenschaft dann gegangen. Dieses Bürositzen war nichts. Und die Erklärung für die Kinder war: In Geschichte und Deutsch kann ich über alles reden. Sage, sagt's mir irgendein Thema, und ich erkläre jedem Direktor, warum das gerade jetzt mit meinem Unterricht zu tun hat. Ob das Wetter ist, ob das Mathematik ist, ob das Kunst ist, es ist völlig egal. Ich kann den Bezug herstellen. So bin ich zur Geschichte gekommen und bei der Geschichte eigentlich auch geblieben.
Ja, und jetzt bist du in Pension und beschäftigst dich wieder mit Geschichte.
Wieder ist der richtige Ausdruck. Also ich habe in Wien studiert, bin dann in Wien hängen geblieben. Das meiste in meinem Leben war eigentlich nicht geplant. Das hat sich ergeben. Und das war eigentlich gut so. Im Rückblick muss ich sagen, waren es immer die richtigen Gelegenheiten. Und genauso auch dann in der Pension hat mich ein Bekannter gefragt, ob er einen Aufsatz noch mal abdrucken darf. Sage ich, ja, aber du, der ist 40 Jahre alt, den muss ich noch mal durchlesen. Und aus dem Durchlesen wurden dann 4 neue Aufsätze und dabei ist es geblieben und ich befasse mich jetzt eigentlich immer noch damit. Und mein Schwerpunkt in der Geschichte ist die Person, also das Kleine in der Geschichte. Allgemein sagt man Regionalgeschichte. Die zwei großen Themen, mit denen ich mich seit 10 Jahren befasse, sind die Beschäftigten des Stiftes Kremsmünster. Das ist auch mein Bezug zu Bedenbach. Ich kenne einzelne Leute in Bedenbach, bin sonst nicht so verwurzelt, muss ich sagen, aber natürlich aus der Beschäftigung ist mir vieles vertraut. Und mich hat das Personal interessiert. Es gibt Aufzeichnungen im Stift, da können Sie bis zur Kuhmarkt hinunter lesen, wer beschäftigt war. Die sind alle namentlich erfasst. Das ist das Interessante, Unveränderte bis heute. Wenn es ums Geld geht, werden die Institutionen genau. Und so klein kann ein Entlohn gar nicht sein, dass er nicht verbucht werden muss. Und über diese Gelder erschließt sich eigentlich eine sehr breite Palette. Und über diese Beschäftigten, das waren dann Dynastien, ich nenne es das Greiner-Prinzip nach der Firma Greiner Kremsmünster. Sie haben einen ähnlichen Großbetrieb ja auch hier in Bedenbach. Die kennen das, wenn einmal die Eltern dort arbeiten, dann möchte man einen guten Platz für einen Sohn oder für die Tochter. Dann schaut man, dass man in der eigenen Firma unterbringt. Firmen sehen das nicht ungern, weil sie wissen, da brauche ich nicht so drauf schauen, die Eltern passen auf, dass kein Blödsinn passiert.
Das, ja. Ich will bei dem Thema Geld nur mehr einhaken, weil du gesagt hast, du interessierst dich ja dafür die Person, auf die das Geldeintreiben ja heute praktisch heruntergebrochen ist. Das war aber nicht immer so. Ja, ich möchte es mal nur ganz in der Frühzeit, du hast ja erzählt, bei den Römern wurde das eher verpachtet, das Geldeintreiben.
Organisationen, jeder Verein braucht Geld. Genauso braucht es der Staat. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, an dieses Geld zu kommen. Also heute greift uns das Finanzamt mehr oder minder direkt oder indirekt hinein. Die Römer hatten ein System, das war sehr praktisch. Die haben das verpachtet. Die haben jemanden gehabt, einen Steuereinnehmer, der hat garantiert, ich liefere für dieses Land so und so viel an Steuer ab. Wie viel er selber eingetrieben hat, das war sein Geschäft. Er hat sozusagen von der Differenz gelebt. Und wenn jemand ein bisschen ein Kenner der Bibel ist, dann wird er wissen, dass die Zöllner ihm einen ganz einen schlechten Ruf haben in der Bibel. Das war der Grund, weil sie an sich mit Berechtigung mehr gefordert haben, als dem Staat zusteht. Und dieses System finden wir dann immer wieder auch. Teilweise finden wir es dann auch bei uns in der Barockzeit, wenn einzelne neue Steuern eingeführt wurden und man wollte keine Beamten anstellen, man wollte sich das einfach machen, dann hat man das einfach verpachtet und gesagt, du lieferst die Steuer ab, das ist der Fixbetrag. Wie du an dein Geld kommst, ist dir überlassen.
Ist das auch das, was mit den Lehen zum Beispiel verbunden ist, dass der Lehnsherr dann halt etwas abgeliefert hat und wie er das eingetrieben hat, war dann seine Angelegenheit?
Indirekt ja. Mhm. Ich mache es ganz kurz mit der Geschichte. Die vom Mittelalter her durch die Völkerwanderung erobertes Land, neues Land gehörte an sich dem Herrscher. Aber natürlich, jeder Herrscher muss seine Leute bezahlen. Und das war am einfachsten, indem man die Beute aufteilt. Wir kennen das 1683, die Türkenbeute. Die Habsburger hatten bekanntlich ja nie ein Geld, haben waren immer angewiesen und daher den Zugriff auf die Türkenbeute hatten in Wien die Unterstützenden. Die wichtigste Rolle hat der König von Polen gehabt. Der hatte den ersten Zugriff auf die Türkenbeute. Daher finden Sie vieles von der Türkenbelagerung 1683 heute in Polen, in den dortigen Museen.
Das heißt, die haben das, was die zurückgelassen haben, dann quasi an sich genommen?
Die haben das an sich genommen. Die haben dann einfach, die Türken sind ziemlich rasch abgezogen nach der Niederlage.
Davon gerannt praktisch.
Mehr oder minder davon gerannt binnen Stunden und haben alles zurückgelassen. Und das war dann das Recht der anderen. Der zweite große Teil der Türkenbeute, den sehen Sie in Karlsruhe. Weil der dortige Landesfürst, der wichtigste Stratege des Heeres war, der Sobieski, hat Militär gestellt und die Planung war im Wesentlichen dem dortigen Landesfürsten überlassen. Und was halt dann so übergeblieben ist, das hat man dann halt vor, oder was wertlos war, hat man vorher verkauft. Darum finden Sie in ganz Münster zum Beispiel zwar durchaus auch Teile der Türkenbeute, die man gekauft hat, aber das waren wirklich nur irgendwelche Jacken der einfachen Bevölkerung oder sonstige Waffen.
Aber das heißt, irgendwann ist es dann einmal ein bisschen systematischer geworden mit dem Eintreiben von...
Es wurde systematischer. Geldern. Grundsätzlich hat, man könnte es ein bisschen vergleichen, ist historisch nicht korrekt, aber es ist anschaulich, mit einem Pachtsystem. Der Landesfürst hat in der Regel sein Land nicht hergeschenkt, er hat es verliehen. Irgendwann hatte er nichts mehr zu verleihen, um seine Gefolgsleute zufriedenzustellen. Hat er gesagt, okay, ich verleihe es nicht nur dir, ich verleihe es auch deinen Söhnen. Das Erbrecht. Das hat dann bedeutet, solange diese Familie nicht ausgestorben ist, hatte der Landesfürst keinen Zugriff mehr. Diese Belehnten mussten ihrerseits auch Steuern liefern. Das war ein Rechtssystem. Der eine passt sozusagen auf den anderen auf, dafür ist der andere verpflichtet, ihm etwas zu liefern. Das hat sich dann fortgesetzt nach unten. Im untersten System war das der Grundherr. In Bethenbach, Stift-Kremsmünster, Seisenburg, um die zwei wichtigsten zu nennen. Und der hat seinerseits von seinen Untertanen wiederum Geldmittel oder Naturalien bezogen. Es fängt mit Naturalien an und etwa um 1500 spielt das Geld eine immer größere Rolle zum Nachteil der Bauern.
Gab es da irgendeinen Richtwert oder woher war es, wie viel er haben kann,
kriegen kann? Richtwert in dem Sinn... gab es nicht, also einen gesetzlich genormten Richtwert, den gab es nicht. Es gab einen Wert, das war die Abgabe an die Kirche, 10%, so wie es in der Bibel steht, den zehnten Teil. Der sogenannte Zehent, der wurde flächendeckend eingehoben über die Pfarre, das war sozusagen eine kirchliche Abgabe. Pfarre war die einzige territoriale, also flächenmäßige Organisation. Der Grundherr selbst hat sich seine Abgaben eingeteilt nach Bedürfnissen. Also Naturalien zum Beispiel wurden nicht auf einmal geliefert. Was mache ich, wenn ich alle Gänse auf einmal bekomme? Gänse bekomme ich logischerweise im Herbst, das sind sie am besten.
So oft ist Martini dann auch nicht.
So oft ist es auch nicht, nein. Und das wurde aufgezeichnet. Am Anfang wurde das geliefert, man hat sich das gemerkt. Und die Schrift, die ältesten Schriftdenkmäler sind ja ökonomischer Art. Entweder sind es Stricheltabellen, wie viel geliefert wurde von Händlern, das geht bis in die Keilschrift zurück, oder es sind dann Verträge. Und das hat man also auch hier begonnen aufzuzeichnen. Und das sind die Urbare, in denen im Wesentlichen alle diese Abgaben drinnen stehen. Wenn der Landesfürst eine neue Steuer eingeführt hat, so konnte er das nicht. Der Landesfürst hatte keinen Zugriff auf die Untertanen. Das lief über das Land, also die Grundherrschaften, die Stifte und die wichtigen Städte bildeten einen Landtag, so wie wir den Begriff heute auch noch kennen. Und er musste vom Landtag sich die Gelder bewilligen lassen. Art Föderalismus. Also stellen Sie sich das heute vor, wenn der Finanzminister Matterbauer jedes Jahr zu den Landeshauptleuten muss und sagt, ich brauche jetzt Geld von euch. Man hat das dann später umgekehrt organisiert, dass von oben nach unten verteilt wird.
Heute nennt man das Finanzausgleich, glaube ich.
Heute nennt man das Finanzausgleich. So ähnlich war es auch damals. Er hat mehr verlangt, als er bekommen hat. Das war schon ein bisschen einkalkuliert. Und im Wesentlichen waren das Ausgaben für den Krieg. Also die treibende, eine treibende Kraft in der Verwaltung war das Militär. Und der Wechsel vom Berufsherr, wie es also noch Ludwig der 16. in Frankreich, also in dieser Zeit, 15. bis 16. Jahrhundert, die Zeit der Landsknechte, haben wir Berufsheere. Da ging es vor allem ums Geld, um die zu bezahlen. Es kommt dann im 18. Jahrhundert der Wechsel hin zum Volksheer. Das erste große Volksheer haben die Franzosen, also der Napoleon kann nur deshalb so reüssieren, weil wirklich dort ausgehoben wird in der französischen Bevölkerung. Und das machen die anderen dann auch, weil sie Soldaten brauchen. Gibt es zwar Bedenken.
Was heißt ausgehoben?
Ausgehoben heißt, so wie wir es heute haben, dass es eine Pflicht zum Militärdienst gibt. Heute im Prinzip jeder junge Mann in Österreich, in Deutschland diskutieren sie ja darüber. Damals war es also dann teilweise nur jeder 20. Da gab's, dafür hat der wesentlich länger gedient. Wenn er mal wusste, wie man kämpft, dann sollte er das möglichst lange auch ausüben. Und dafür brauchte man dann ja Aufzeichnungen. Man musste wissen, wie viele junge Männer gibt es? Wie schaut's da aus mit den Jahrgängen? Und da baut dann der Staat auf seiner Seite eine Verwaltung auf, die er vorher nicht hatte. Vorher nur über die Steuern ging er zu den Grundherren.
Das heißt, da gab es Aufzeichnungen über die Grundherrschaften.
Da gab es Aufzeichnungen. Also es gab die ersten Rüstgeldlisten, haben wir so um 1500 herum. Und die wurden dann, so wie heute bei der Grundsteuer, das wurde nicht mehr geändert. Also eine Grundherrschaft hat um 1800 genauso noch bezahlt. Das wurde gewertet nach der Zahl der Häuser, also Feuerstätten hieß das. Wann da Feuerstätten inzwischen dazugekommen sind, dann war das für den Grundherrn nicht schlecht. Der Staat hatte davon eigentlich nichts. Wenn man hat bezahlt nach den Aufzeichnungen vor 200 Jahren, so wie heute die Grundsteuer einen Wert, sich auf einen Wert bezieht, der auch nicht mehr aktuell ist. Und Maria Theresia beginnt jetzt, ich sage immer den Herrschernamen, in Wirklichkeit waren es natürlich die Beamten, zuzugreifen auf die Untertanen. Sie braucht Geld, der Staat muss in der Aufklärung besser organisiert werden. Es geht um Effektivität. Also so wie heute, es muss alles besser funktionieren, weniger Leerlauf, es soll alles besser stimmen. Und Maria Theresia lässt jetzt alle Besitztümer in den Ländern schriftlich fixieren mit ihrem Wert. Das ist das sogenannte theresianische Güldbuch. Es wird unterschieden zwischen dem Besitz der Herrschenden, also der Grundherren, und dem Besitz, das, was die Bauern bewirtschaftet haben. Besitz muss ein bisschen aufpassen. Wir sind hier noch in der Zeit der Leibeigenschaft.
Aber das heißt, da beginnt sich das System zu verändern, indem die Herrschaft von ganz oben tatsächlich Zugriff jetzt auf das Geld der Menschen ganz unten.
Es beginnt sich das System zu ändern, insofern die Regierung, ich verwende vielleicht jetzt das Wort Regierung, kann nicht direkt Steuern einheben, aber sie kann immer besser kontrollieren, ob die Grundherrschaften auch so viel zahlen, wie ihnen eigentlich zustünde.
Okay. Und das muss ja verwaltet werden.
Das muss verwaltet werden. Das wird schriftlich festgelegt durch landesfürstliche Beamte. Das ist relativ neu in diesem Ausmaß. Wir haben dadurch, dass die Grundherrschaften selbst abgeliefert haben und von den Bauern, von den Bürgern das Geld geholt haben, haben sie die Aufzeichnungen geführt. Sie hatten dafür Beamte, die Stiftsbeamten. Also wenn ich jetzt Münster als Beispiel nehme, dann haben sie dort einen Hofrichter, dann haben sie einen Kämmerer, der für die Verwaltung zuständig war. Für uns heute ist der Beamte etwas, was wir mit dem Staat, dem Bundesland oder der Gemeinde verbinden. Der Beamte zeichnet sich in der Geschichte dadurch aus, dass er eine Vertrauensstellung war. Das heißt, er war voll verpflichtet seinem Dienstgeber. Das war zunächst das Stift oder die Herrschaft Seisenburg.
Dem Dienstgeber, das ist ja quasi was Personelles oder eher dem Rechtssystem und dem Gesetz?
Zu dem Zeitpunkt ist der Dienstgeber, ist es die Person. Es ist noch nach die Person respektive die Herrschaft. Ja, der Hofrichter Finsterwalder, der war um 1700, hat in ganz Münster gewirkt, ein anerkannter, im ganzen Reich eigentlich bekannter Rechtsgelehrter, der wurde von seiner Herrschaft bezahlt, hat für seine Herrschaft gearbeitet und wurde von ihr auch dann, wenn er entsprechend, wenn man mit ihm zufrieden war, sogar in eine Pension entlassen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Warum Beamte? Beamte zeichnen sich aus, dass es im, ich sage jetzt wieder bewusst, Dienstgeber besonders verpflichtet fühlen. Und der Herr, der Dienstgeber sagt, wenn ich jemanden habe, der das Geschäft beherrscht, dann möchte ich ihn nicht mehr verlieren. Dann schaue ich, dass ich ihn an mich binde. Und dadurch entsteht dann im Verlauf der Zeit so eine lebenslange Bindung. Sie haben heute, also nicht mehr in der Gegenwart, aber von einem Kollegen zum Beispiel, die Frau hat gearbeitet bei der Bank Austria seinerzeit, die war pragmatisiert. Die war genauso eine, hatte eine, die Rechte wie Beamte, die konnte nicht gekündigt werden, die war unkündbar. Und diese Banken haben halt dann damals Abfertigungsmodelle gefunden, damit diese Leute freiwillig früh in Pension gehen. Das war, Beamter zu sein, unkündbar zu sein, war kein Recht nur für die, die beim Staat waren.
Wobei Beamte ja nicht in Pension gegangen sind. Mein Vater war bei der Post, der wurde in den Ruhestand versetzt.
Beamte gingen, und so sie es heute noch sind, gehen nicht in Pension. Sie werden ihnen, sie haben, es ist ein eigenes Rechtsverhältnis. In dem Moment, wo ich Beamter werde oder geworden bin, ich bin auch ein Beamter, natürlich als Lehrer, und ich war dann pragmatisiert. Zuerst gibt es eine Probezeit und dann wird man pragmatisiert. Dann war ich unkündbar, wenn ich nicht über einen Löffel oder was gestohlen hätte. Hat aber auch bedeutet, dass Beamte zum Beispiel einem eigenen Dienstrecht unterstanden sind. Ich kann mich erinnern, als ich eben junger Lehrer war, haben Kollegen Schwierigkeiten bekommen, die halt, weil sie wenig verdient haben, einen Nebenjob gehabt haben. Es war ein Lehrer verboten, als Kellner zu arbeiten. Das war dem Ansehen des Standes nicht gerecht. Eine Kollegin hat es geschafft, aber die hat argumentiert, sie arbeitet an einer Schule, wo es ums Kochen und Kellnern geht. Also das ist eine Berufspraxis dort. Ne? Und die hat beim Heurigen gut verdient.
Ne? Besser vielleicht.
Ja, kann man schon sagen.
So, jetzt sind wir schon mitten in unserem geschichtlichen Gespräch und ich habe am Anfang einmal gesagt, ich bin schon gespannt, wo wir heute hinkommen und um was geht. Ich hoffe, die meisten haben schon merkt eigentlich, hätte man gesagt, wir reden über die Geschichte der Bürokratie. Weil die Bürokratie in unserer Zeit immer so, sage ich mal, ein bisschen negativ angesehen worden ist und wir uns eigentlich interessiert hätten, warum ist eigentlich zur Bürokratie gekommen. So, und jetzt sind wir schon mitten in der Geschichte drinnen bei Beamte. Gestartet hat das aber eigentlich durch die Pfarren, oder? Oder durch die...
Es sind zwei Paar Schürchen.
Okay, gut.
Na, ist eh gut. Wir haben eh zwei Fürs.
Ja. Wir haben eh zwei Fürs. Das mit dem Pfarren ist relativ rasch, von mir zumindest, erläutert oder erklärt. Die Pfarren sind lange Zeit die einzige verbindliche territoriale Organisation. Eine Pfarre hat Grenzen. Und dann kommt die Nachbarpfarre. Das ist eigentlich von Anfang an so. Und der Grund ist sehr einfach, so wie
wann
heute.
Wann war der Anfang?
Seit es Pfarren gibt. Die Urpfarren im 8. und 9. Jahrhundert, die waren relativ groß, also die, so wie heute ein Dekanat oder so. Dann wurden die Pfarren immer kleiner, weil man mehr Geistliche gehabt hat, weil es mehr Bevölkerung gab. Und der Josef II. Hat ja dann ohnehin eingeführt, nicht länger als eine Stunde bis zur Pfarrkirche. Der Grund
zu Fuß.
Zu Fuß. Und wenn da ein...
Oh ja.
Ja, ja.
Nicht unwissend.
Und wenn da dann ein Hindernis war, wie ein Fluss, über den ich drüber kam, dann musste das entsprechend halt berücksichtigt werden. Dann musste man in die andere Richtung gehen. Also es war nicht nur die Luftlinie entscheidend. Der Grund dafür war ökonomischer Art. Die Pfarren mussten ja von etwas leben. Das heißt, auch der Pfarrer lebt ja von, hat ein Einkommen. Das sind neben der Landwirtschaft, die er vielleicht dann später gehabt hat, die Stolgebühren. Sie wissen das ja alle, ein Begräbniskost, ein Taufkost, eine Hochzeit kostet. Diese Stolgebühren heißen so, weil der Priester, damit man sieht, er ist im Amt, sich eine Stola umlegt. Jetzt ist er funktionell. Daher war es auch so wichtig jetzt bei der letzten Organisation, dass auch die Diakone, die wir jetzt bekommen haben in den Pfarren, auch eine Stola haben. Ja, es muss ja ein Unterschied sein. Die einen haben es so, die anderen gekreuzt und die, manche haben es quer und die anderen nur auf einer Schulter. Sind wir auch bei etwas typisch für Beamte? Die Hierarchie, die sich hier abzeichnet.
Ja, auch Bürokratie ist ja.
Und die ist auch Bürokratie. Wenn man vielleicht, Sie merken schon, ich lasse mich gerne ableiten. Bürokratie, Wortgeschichte, ist immer höchst interessant. Woher kommt ein Wort? Denn mit dem Wort wird in der Regel ja auch der Inhalt transportiert. Bürokratie, das Kratie kennen wir alle, heißt herrschen. Demokratie kennen wir, das ist die Herrschaft des Volkes. Es gibt ein zweites Wort für herrschen, das ist Archen aus dem Griechischen. Archen heißt vorangehen. Ursprünglich der erste sein, die Monarchie zum Beispiel. Oder die Anarchie, wo keiner vorangeht, wo nur völliges Chaos ist. Das sind diese zwei. Das Wort Büro kommt aus dem Französischen. Also die Germanen haben die Bürokratie nicht erfunden.
Sie waren nur recht genau.
Sie haben natürlich, sie waren lernfähig. Sie waren damals das, was man im 20. Jahrhundert gesagt hat, die Japaner. Die haben auch alles gelernt. Früher waren es dann, sagte man es den Deutschen, den Alemannen noch. Die Bürokratie, das Wort Büro kommt eigentlich aus dem Französischen. Ursprünglich war das Wort Büro, man schrieb es ein bisschen anders, ein Tuch, ein Stofftuch. Und Sie kennen, manche von Ihnen vielleicht steht auch so etwas im Haus, noch seinen alten Schreibtisch, der mit einem grünen Stoff bespannt war, auf dem man gut schreiben kann. Und so ist die Bezeichnung des Stoffes einmal auf den Tisch übergewandert und die Tätigkeit auf dem Tisch wurde dann sozusagen zum Raum. Auf die Art haben wir den Raum, das Büro und die, die dort arbeiten, die haben einen Einblick, die wissen sehr viel und wenn sie geschickt sind, dann sind sie die wahren Herrscher. Ist in einer Firma nicht anders. Eine gute Sekretärin, die schupft den Chef und macht seine Termine.
Ja.
Ist es so.
Ja. Und warum hat das jetzt genau quasi mit der Kirche begonnen? Da war eins die Regionalität und das zweite war, weil die angefangen haben, was zum Aufschreiben. Oder was?
Das Schreiben, die Schrift wird gebraucht, um etwas einerseits klar zu fixieren. Wenn es geschrieben ist, gibt es nachher keinen Irrtum. Also Schrift ist immer ein Schutz für die Betroffenen. Daher ist es so wichtig gewesen, dass Verfassungen schriftlich fixiert werden. Das ist eine Errungenschaft, etwa seit Napoleon, wo es dann das bürgerliche Gesetzbuch gibt. Wir haben heute noch Staaten, die keine Verfassung haben. England, das ist halt ein Gewohnheitsrecht. Nach dem Motto haben wir immer schon so gemacht. Eine geschriebene Verfassung gibt es in England nicht. Da gibt es die Magna Carta aus dem Mittelalter. Da wurde einmal festgeschrieben, Verschiedenes, und dann hat man weitergelebt. Ein anderes Beispiel, sehr aktuell, weil es eine Neugründung eigentlich im 20. Jahrhundert ist, auch Israel hat keine Verfassung. Das geht dort auch relativ einfach über Gesetzesbeschlüsse. Also Schriftlichkeit bedeutet Klarheit und bedeutet auch Kontrolle. Ich kann etwas im Nachhinein kontrollieren. Okay. Aktenzeichen ist für uns alle so typisch bürokratisch. Aber was ist die erste Funktion eines Aktenzeichens? Sie sind durchnummeriert. Man fängt im 1. Jänner mit 1 an und es ist eigentlich dann sehr schwierig, im Nachhinein einen Akt hineinzuschummeln, weil die Ziffer nicht frei ist. Das sind so ganz simple Dinge, dass dann ein System entsteht, wo ein Aktenzeichen aus was ist, wie viel Schrägstrichen und Buchstaben und so weiter besteht, ist ein anderer Aspekt.
Okay, das heißt, die religiösen Einteilungen, die kirchlichen Einteilungen waren gegeben, die regionalen, und die geistlichen waren die einzigen, die schreiben haben können damals und haben damit angefangen, Aufzeichnungen zu machen.
Die Geistlichen mussten schreiben und lesen können, wegen der Bibel und wegen der Messe. Mhm. Es ist bis heute, und wann der schon das 60-jährige Priesterjubiläum hinter sich hat, bei der Messe liest er aus dem Buch. Er spricht nicht frei, obwohl er den Text auswendig kann. Er muss buchstabengetreu sein. Und genauso war es bei den Aufzeichnungen. Dort war festgeschrieben, wie viel einer zahlt, und daher konnte dieser Betrag nicht beliebig geändert werden.
Das heißt, das war die eine Form der Aufzeichnung, da wo es ums Geld gegangen ist.
Ja.
Und dann die andere Form der Aufzeichnung, das sind diese Matrikelbücher, die in den Pfarren geführt wurden mit Taufen, Tod,
die Matrikelbücher
Hochzeit.
Sind ein gutes Beispiel, wie sich durch Jahrhunderte Staat und Kirche gegenseitig geholfen haben. Eingeführt wurden die Matriken im Konzil von Trent.
Ja.
Da wurden die Pfarrer verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen.
Das war wann?
Das war im 16. Jahrhundert.
16. Jahrhundert, schon ein paar Tage aus.
Hat mehrere Etappen gegeben, dazwischen waren ein paar Jahre Pause, bis man sich wieder getroffen hat. Der Grund war auch hier eindeutig festzustellen, wer gehört zu welcher Pfarre.
Okay.
Weil nur dort eigentlich darf er heiraten. Wenn ich in einer anderen Pfarre heirate, muss ich von der Heimatpfarre bis heute eine Bestätigung mitbringen, dass ich heiraten darf. Dort sollen seine Kinder getauft werden und dort soll er begraben werden. Das ist der ursprüngliche Zweck. Und diese Aufzeichnungen, das ist ein schönes Beispiel, hat sich der Staat dann zunutze gemacht. Josef II. Organisiert den Staat grundlegend anders. Er sagt, die Priester sind eigentlich Angestellte des Staates. Er übernimmt sie für bestimmte Funktionen. Er legt zum Beispiel dann fest, dass in den Matriken ab 1786 Todesursachen einzutragen sind, Leichenbeschau, oder bei Geburten die Hebamme. Das ist für die Kirche völlig irrelevant, wer die Hebamme war. Für die Kirche ist nur wichtig, ehelich oder unehelich. Das steht drinnen. Josef II. Macht dann noch etwas anderes. Er legt auch fest, Väter müssen nur mehr eingetragen werden, wenn sie damit einverstanden sind.
Oh.
Bei Ehen ist es kein Problem, wer der Vater ist. Das Problem ist es bei Unehelichen. Früher hatte
bei Ehen ist es automatisch der Ehemann.
Bei Ehen ist es automatisch der Ehemann.
Aber wenn es gar nicht ist.
Aber wenn es gar nicht ist.
Außer er protestiert, aber dann läuft es auf eine andere Sache hinaus. Bei Unehelichen war es bis Josef II. So, dass der Pfarrer den Vater auch dann hinschreiben konnte, wann er davon überzeugt war, auch wenn der gesagt hat, ich weiß nicht.
Mhm. Okay. Ja, der hat eine gewisse Machtposition gehabt.
Ja, absolut.
Und das am Weltfrauentag.
Mhm. Ja. Ja. Aber der hat er damals schon gehabt.
Ja, aber jetzt hat quasi, die Kirche hat schon sowas gehabt wie ein Ordnungssystem oder ein Aufschreibsystem. und der Staat ja eigentlich nicht, oder?
Der Staat hat es ja nicht gebraucht. Der Staat hat sich an die Grundherren gehalten und gesagt, ich brauche Steuer, ich brauche dieses Gelder für den Krieg gegen die Türken, ich brauche Einnahmen, weil eben ein großes Defizit droht. Der Staat konnte auch in Konkurs gehen, also die Habsburger Monarchie ist nach 1800 einmal in Konkurs gegangen.
Okay. Auch interessant.
Mir stellt sich gerade ein ganz pragmatisches Problem. Ja. Das heißt, dass alle Menschen, die wo gelebt haben, auf alle Fälle zur Pfarre gehört haben.
Ja.
Das heißt, sowas wie Atheisten hat es ja dann offiziell nicht gegeben. Wie war das dann, wie der Protestantismus Einzug gehalten hat? Weil da gab es ja auf einmal verschiedene Kirchen.
Ja, das ist einer der Gründe, warum man sich lange Zeit nicht vorstellen konnte, dass verschiedene Religionen oder Konfessionen nebeneinander existieren. Mhm. Nach Luther gibt es die großen Konflikte und dann gibt es als Lösung den Satz, der Landesfürst entscheidet über die Religion. Wenn der Landesfürst sagt, ich bin katholisch, dann konnte er verlangen, dass die gesamte Bevölkerung katholisch ist. Das hat ja dann dazu geführt, als man begonnen hat, das wirklich auch durchzusetzen, dass viele vor der Alternative standen, die Konfession zu wechseln oder auszuwandern.
Das war ja für Oberösterreich einmal sehr schlagend.
Das war für Oberösterreich sehr schlagend, zur Zeit der Maria Therese, also relativ spät. Der eine Zeitpunkt, wo es schlagend wurde, war die Zeit um 1626. Der Bauernkrieg damals spielt ja auch da hinein, da geht es ja auch um die Religion. Als Folge der Niederlage der protestantischen Stände im Beginn des Dreißigjährigen Krieges, das spielt hier hinein. Und manche Protestanten waren ja dann sehr geschickt im Verbergen ihres Glaubens. Das sind die Kryptoprotestanten, die zum Teil also über 150 Jahre hinweg ihren Glauben gelebt haben, heimlich. Anders ging es nicht, denn die Grundobrigkeit hat kontrolliert, ob jemand zur Osterbeichte ging. Da gab es genaue Aufzeichnungen, für Kremsmünster habe ich sie gesehen. Die gesamte Bevölkerung musste beichten gehen. Da war genau eingeteilt, welche Bauern, die Bauern links von der Straße nach Sippachzell an dem Tag, die Bauern rechts von der Straße nach Sippachzell an einem anderen Tag, mussten beichten kommen. Und dann ist festgehalten worden, wer nicht war, ob der dann vielleicht krank ist, ob er nachbeichtet. Es sind einige da, die sich vielleicht erinnern an ihre Schulzeit. Wenn man zur Osterbeichte ging, bekam man sein Bilderl. Ja? Und dieses Bilderl ist nichts anderes als der Rest der Bestätigung, die man früher gebraucht hat, um vorzulegen, ich war bei der Osterbeichte. Weil sonst hat man Schwierigkeiten bekommen und die Josef II. Sagt, das ist ökonomisch ein Unsinn, die Wirtschaft leidet darunter. Die Aufklärung an sich hat auch eine andere Einstellung zu Religionen und dann kommt das Toleranzpatent, wo Josef II. Sagt, okay, evangelische Religion, die Protestanten sind zugelassen, das Judentum wird anerkannt, zwar mit Einschränkungen, evangelische Gemeinden dürfen ihre Kirchen nicht direkt an die Straße bauen. Wenn sie nach Wels oder nach Linz fahren, die evangelische Kirche in Linz neben der Thalia steht ein bisschen hinten. Wenn sie nach Wels gehen, auch dort die evangelische Kirche steht nicht vorne an der Straße. Also diese Einschränkungen gab es noch einige Zeit. Es gibt auch lange den Begriff der akatholischen für die nicht katholischen, aber grundsätzlich waren sie in staatsbürgerlichen Rechten den anderen gleichgestellt.
Jetzt, weil du die Juden erwähnt hast, die gab es ja auch schon lange. Ja? Wie haben die in dieses Verwaltungssystem hineingepasst? Weil die sind ja sicher nicht in die Kirche heiraten gegangen.
Juden hatten einen eigenen Rechtsstatus. Sie standen eigentlich im Mittelalter unter dem besonderen Schutz des Kaisers. Das heißt, für sie war der Kaiser zuständig. Und damit diese Zuständigkeit auch klar zum Ausdruck kommt, wurden bestimmte Signale eingeführt, damit man erkennt, das ist ein Jude. Das war bei den Juden ein gelber Hut. Also in sehr langer Tradition und in der Pervertierung, das ist sozusagen noch harmlos ausgedrückt, die wir dann im 20. Jahrhundert erleben mit dem gelben Stern. Aber diese Sondercharakterisierung, diese Markierung war ein Zeichen dafür, das ist ein Jude, der steht unter kaiserlichem Schutz. Nur haben sich also die Kaiser und die Landesfürsten sehr häufig nicht daran gehalten. Sie haben Geld ausgeborgt und wenn die Schulden so groß waren, dann hat man mal kurz weggeschaut, wenn ein bisschen Programm war, und damit waren auch die landesfürstlichen Schulden zum Teil wieder gedilgt. Gibt es etliche Beispiele. Nur diese optische Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die spielt ja eine wesentliche Rolle bis in die Gegenwart. Das ist die Uniform. Dort lebt ja dieser Gedanke weiter. Uniformen haben heute Musikkapellen. Uniformen haben, es gibt Trachtenvereine. Uniformen haben, damit ich sie erkenne, Gendarmen, Polizei.
Postbeamte hatten auch welche.
Postbeamte hatten sie.
Es bei der Bahn.
Die Bahn. Es hatte eigentlich jeder Beamte irgendwann das Recht einer Uniform. Es ist ja sehr beliebt gewesen in Österreich, wenn man kein Geld hatte, etwas anderes als Entschädigung einzuführen. Darum haben wir in Österreich so viele Titel, ein Oberstudienrat, ein Hofrat, das kostet ja nichts. Und wenn der einen Orden kriegt, muss er sie eh selber zahlen. Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, man kriegt den Orden, den zahlt der Staat, den zahlen sie. Das Umhängen macht ein anderer. Und so zum Beispiel um 1820, also am Beginn des 19. Jahrhunderts, wird dann den Lehrern beispielsweise gestattet, eine Uniform zu tragen. Wird dann genau beschrieben, wie die halt ausschaut, damit man sieht, das ist eine Persönlichkeit. Wegen Respekt ist das wichtig, damit er nicht irrtümlich jemanden falsch anrede. Nicht? Wenn ich sehe, das ist ein Polizist in Uniform, werde ich meine Wortwahl vielleicht etwas anders gestalten, also wenn er mir so gegenüber sitzt.
Na, vor allen Dingen, es ist gleich ersichtlich, ja. Weil zu meiner Zeit, meine ein paar Lehrer haben einen grauen Mantel angehabt, es hat welche gegeben, die haben einen weißen Mantel angehabt, aber die meisten waren, gerade wenn sie jünger waren, oft von der Matura klassenschwer zu unterscheiden.
Die Uniform wurde ja nicht in der Schule getragen. Die Uniform wurde getragen bei öffentlichen Anlässen, von den Lehrern.
Ah, ja.
Da gab es dann genaue Regelungen für die Fronleichnamsprozession zum Beispiel, wer wo in der Prozession hinter wem gehen muss und wer vor wem gehen darf.
Mhm. Da gab es auch die Hierarchie.
Da gab es die Hierarchie. Das war ganz wichtig. Das war gesellschaftlich an sich festgelegt. Und in kleinen Gemeinden war völlig klar, da ist der Pfarrer und nach dem Pfarrer kommt der Herr Lehrer. Und wenn Sie alte Erinnerungsbücher lesen, so wo über die Schulzeit geschrieben wird, dann staunt man bisweilen aus heutiger Sicht, welche Respektsperson, welche Person von Gewicht ein Herr Lehrer war. Waren auch Einschränkungen damit verbunden. Wenn es Frauen betraf, was viele nicht mehr wissen, dass für Lehrerinnen etwa ein Heiratsverbot bestand. In Vorarlberg bis nach dem Zweiten Weltkrieg.
Okay.
Lehrerinnen durften nicht heiraten. Oder Landesrecht, das hat mir in Linz erzählt, ein Ehepaar, Ehefrauen konnten nicht pragmatisiert werden, wenn der Mann schon pragmatisiert war.
Okay, das ist dann einer pro Familie.
Ja, es gab einen Ernährer. Es war nicht notwendig, die Frau muss ja nicht arbeiten. Das war sozusagen der Gedanke dahinter. Und wenn sie schon pragmatisiert wird, dann soll sie bei der Arbeit bleiben und nicht bei der Heiraten und Kinder kriegen oder sonst irgendwie ausfallen. Das waren Einschränkungen, die heute schwer vorstellbar sind. Aber wenn man sich in Erinnerung ruft, 1948, ja, für manche, also für mich zum Beispiel, ist mein Geburtsjahr, ist das nicht so weit zurück, wenn man denkt, ja. Und das Fräulein Lehrer, kennen, haben wir alle irgendwo noch im Hinterkopf. Ich meine, es wurde das Fräulein Lehrer abgeschafft und das Fräulein ja auch.
Naja, aber das heißt, eine Lehrerin durfte nicht heiraten, solange sie unterrichtet, oder musste schon verheiratet sein, bevor sie Lehrerin wurde?
Sie hat dann keinen Job im Prinzip bekommen oder sie hat nur kurzzeitig wo einspringen können als Handarbeitslehrerin. Mhm. Aber dahinter steht auch ein finanzieller Aspekt. Dieser Aspekt ist nämlich, wenn jemand verbeamtet wird, bei uns heißt es also pragmatisieren, in Deutschland sagen sie verbeamten, dann ist es auf Lebenszeit, er wird in den Ruhestand versetzt und dann gibt es aber auch Versorgungspflichten für die Familie, für eine Frau. Und diese Kosten hat man aber gescheut. Daher bestand etwa für Lehrer die Verpflichtung, um Eheerlaubnis zu ersuchen. Trifft einen, ich habe ein konkretes Beispiel, eben ein Lehrer aus Bettenbach, der hier ein bisschen wüde Zeit erlebt hat. Und als das ausgestanden ist, ersucht er den Abt um eine Eheerlaubnis. Sie wird ihm dann auch erteilt, aber drunter steht aber, wird festgehalten, wenn du stirbst, die Frau kriegt nichts. Ohne Pension. Das haben sie in der Monarchie beim Militär. Offiziere konnten nur heiraten, wenn entsprechendes Privatvermögen da war, um die Witwe allenfalls sicherzustellen. Wenn Sie so diese alte Literatur, ob Schnitzel oder weiter zurücklesen, das ist der Hintergrund. Eine reiche Partie konnte er machen, da hat halt dann der Schwiegervater gebürgt, sonst wäre das nicht gegangen. Also einer Witwe eine Pension zugestehen, konnte schon Teil eines Vertrags sein, also die Hofrichter in Kremsmünster ab dem 18. Jahrhundert, die hatten dieses Recht, da bekommen die Witwe nachher eine Pension, nicht immer sehr viel, aber in der Regel haben sie auch noch eine Dienstwohnung behalten dürfen. Das gab es ja weiter unten, schaut es dann schon schlechter aus. Da war man dann auf Almosen angewiesen oder wenn man lange gearbeitet hat, kam man in Kremsmünster in das Hofspital. Dann wurde man, als hat man im Hofspital gelebt, man war nicht mehr arbeitsfähig, weil man krank war, weil man alt war. Dann wurde man dort verpflegt, bekam täglich sein Rindfleisch und eine Suppe, war hier entsprechend versorgt.
Es wird irgendwie deutlich, dass es eine ganze Fülle von unterschiedlichsten Regelungen gibt, die uns ja heute überhaupt nicht mehr so präsent sind, weil sie heute nicht mehr so von Bedeutung sind. Gleichzeitig haben die Bürokraten heute ja immer noch einen relativ schlechten Ruf, eben weil Bürokratie zum Teil manchmal als überbordend bezeichnet wird. Und gleichzeitig ist aber Bürokratie etwas, ja, ohne dem geht's nicht.
Ich habe einmal den Satz formuliert, die Bürokratie ist der Motorraum des Staates. Wenn Sie den Motor, den Deckel heben und in den Motorraum schauen, sehr sauber schaut es da drinnen nicht immer aus.
Okay.
Gibt natürlich, warum? Allein durch die Funktion entsteht also schon so etwas wie Schmutz. Also wenn Abrieb, was auch immer. Und grundsätzlich kann man bei einem Motor immer noch der Meinung sein, das funktioniert nicht, das könnte besser funktionieren. Man geht dann zum Mechaniker und so weiter. Aber letztlich sehr viel ändern kann man einen Motor nicht, außer man schafft sich einen anderen Motor an, der aber auch wieder funktionieren muss und die wesentlichen Aufgaben erfüllen muss. Und so ist es auch bei der Bürokratie. Bürokratie ist an sich negativ besetzt. weil es sie bietet sich dafür an, Schuld zu übernehmen. Wenn also heute ein Lebensmittelkonzern Preis erhöht, unvermittelt, wer badet es aus? Die Kassierin an der Kasse. Ist schon wieder teurer worden. Die hört sich etwas an. Sie kann aber nichts dafür. Aber sie ist konkret vor Ort. Wenn Sie Probleme haben mit der Grundsteuer oder Meldeamt, dann gehen Sie zur Behörde und haben dort einen Konflikt mit der Beamtin, mit dem Beamten, der dort sitzt. Und die hat hoffentlich gute Nerven oder man kennt sich. Aber im Endeffekt hält sie den Kopf hin für ein System. Und dieses System wird heute, mit heute meine ich also nicht nur die Gegenwart, von zwei Prinzipien regiert oder von zwei Interessensgruppen. Der Beamte bis 1920 ungefähr, also man spricht vom josephinischen Beamten, der war dem Staat verpflichtet und auf den Kaiser vereidigt. Und das war eine Konstante. Ich meine, wenn ich jetzt Kaiser Franz Josef nehme, der war lange genug, da hat sich nichts geändert. Der hatte ein Interesse, dass die Beamten im Sinne des Staates funktionieren, so wie er diesen Staat verkörpert hat. Heute haben sie zwei große Gruppen, die Ansprüche an die Bürokratie stellen. Das eine sind Sie, wenn Sie auf ein Amt kommen mit einem Anliegen. Das zweite sind politische Interessen, die über die Bürokratie nun versuchen, Einfluss zu nehmen. Und das politische Interesse in einem Staat heute wechselt wesentlich häufiger als die Regierungszeit der Kaiser in früheren Zeiten. Das kann sich nach 4 Jahren ändern, weil die Regierung eine andere Zusammensetzung hat. Es kann auch länger dauern. Aber es geht immer auch darum, in der Bürokratie eigene Interessen unterzubringen. Es gibt die klassische Beamtenkarriere. Sie fangen als Bürolehrling an oder sie fangen nach der Matura nach einem Studium an und dienen sich hoch. Sie werden dann einmal Ministerialrat, vielleicht sind sie eine Koryphäe oder funktioniert sonst sehr gut, werden Sektionschef. Das ist die klassische Karriere eines Beamten. Und der Beamtenapparat hat verkörpert die Kompetenz in der Verwaltung und in der Gestaltung. Gesetze werden ja formuliert von Beamten, von Juristen, nicht von Politikern. Politiker versprechen was. Sagen, wir machen das jetzt so oder so. Und dann dauert's. Und irgendwann sind dann die Verhandlungen so weit gedient, dass ein Gesetz ausformuliert wurde. Und wenn nun verschiedene Interessen da sind, dann versucht jede Gruppe, ihre Ausnahmen hineinzureklamieren. Und je mehr Gruppen das sind, desto komplizierter wird's. Nur ausbaden tun das dann nicht diejenigen, die es formuliert haben, die kennt man ja gar nicht, sondern ausbaden tun es dann die davon betroffen sind und denen man dann sagt, das Gesetz ist unübersichtlich, die Bürokratie ist überbordend. Ich kann zum Beispiel sagen, ein erfundenes Beispiel jetzt, ein Abstand von einem Haus zur Grundgrenze hat so und so viel Meter zu betragen. Dann kommen jetzt Einwände. Ja, aber wie ist das in einem Dorf? Da gibt's ja nicht so viel Platz, da müssen wir enger. Dann hat ein anderer wieder Vorstellungen, was passt oder was nicht passt. Und dann bekommen sie diese vielen Paragraphen im Laufe der Zeit, die das immer wieder einschränken und zum Schluss ist es sehr unübersichtlich. Und derjenige, der sich im Gesetz auskennt, kann vielleicht davon leben. Dann haben sie einen Rechtsanwalt, dann haben sie einen juristischen Berater, weil sie selber diese Gesetze nicht mehr verstehen, obwohl am Anfang eigentlich die Absicht klar war. Es soll sichergestellt werden, dass der Abstand vom Haus zur Grundgrenze so ist, dass der Nachbar davon nicht betroffen ist. Und neben dieser klassischen Karriere, wie wir sie eigentlich kennen, das ist das Geläufige, gibt es aber jetzt zunehmend in den letzten Jahrzehnten die sogenannten Quereinsteiger. Das heißt, es werden in diese Hierarchie dann Leute hineingenommen, die nicht diesen Ablauf gehabt haben, die halt in einem Ministerbüro gearbeitet haben, die dort politische Erfahrung gesammelt haben, denn die sammle ich in einem solchen Büro, und die werden jetzt in die Verwaltung übernommen. Solche Schritte waren beispielsweise, dass führende Positionen nicht mehr auf Dauer vergeben werden, sondern ausgeschrieben werden müssen, in Intervallen. Das ist einerseits gut, weil es eine Kontrolle ist. Das ist aber auch andererseits schlecht, weil ich damit den Beamten kontrolliere. Sie sehen, wenn Sie aufmerksam sind, bei wichtigen Funktionen, wo es um Neutralität und Unbeeinflussbarkeit geht, spielt immer auch im Hintergrund die Überlegung mit, einmalige Berufung oder wiederholte. Es geht jetzt um die Führung, in Österreich die Diskussion der Staatsanwälte, nicht die Frau, der Minister, die Ministerin, von der soll es wegkommen. Installiere ich jetzt jemanden auf 12 Jahre, der das einmal wird und nie wieder, dann erhoffe ich mir davon, dass er wirklich unbeeinflusst ist. Sage ich aber jetzt Kontrolle, 5 Jahre, und dann kann er ja wieder gewählt werden, dann erwarte ich mir unter Umständen, er wird sich hoffentlich so verhalten, dass er nicht alle Chancen verliert. Das ist ja der Sinn da einer Wahl, ist, dass der Gewählte kontrolliert wird. Nur es gibt Funktionen, wo ich sage, da ist die Wahl nicht gut. In der Politik möchte ich ja etwas verändern. Da geht es ja um Interessen. Ich wähle eine Partei, weil sie meine Interessen vertritt. Ich wähle nicht einen Bundeskanzler auf Lebenszeit. Ich möchte ja, wenn in 4 Jahren ihn bestätigen können, die Regierung bestätigen können, oder ich möchte sagen, ein Wechsel gehört her. Es gibt aber auch Positionen, wo das Vertrauen so wichtig ist, dass ich sage, okay, diese Person soll unbeeinflusst sein, sonst kann ich ihr nicht vertrauen. Und zu diesen Positionen gehört schlicht und einfach das Gericht, das Rechtswesen.
Ja, ich schau das.
Ja, das ist, langsam geht die Zeit vorbei.
Genau, gell? Nein, nicht langsam, sondern ganz schnell.
Ja, nein, ich merke gerade, dass sich da ja ein ganz weites Feld auftut, weil ich habe so im Hinterkopf, Demokratie braucht unbedingt Bürokratie, weil sonst lassen sie keine Wahlen organisieren. Und ich höre gerade, wie kompliziert es mit den Wahlen ist, was da so an Dingen, jetzt nicht nur die großen Wahlen, sondern auch Wahlen im Kleinen, ja, mit dem, wie viel Unabhängigkeit oder Abhängigkeit denn dann trotzdem damit verbunden ist.
Ja, damit sind wir eben bei der Bürokratie. Das Bild der Bürokratie ist ein negatives. Da müssen wir uns im Großen und Ganzen klar sein. Das hat mit der veröffentlichten Meinung zu tun. Bürokratie.
Deswegen ich.
Der Bürokrat seinerseits, der Beamte, braucht aber auch Sicherheit. Mhm. Er muss also wissen, ich bin nicht angreifbar, weil ich eine Entscheidung fälle, die nicht allen angenehm ist.
Solange sie den Gesetzen entspricht.
Solange sie den Gesetzen entspricht. Wenn ich jetzt das Beispiel eines Richters nehme, dann möchte der nicht, bloß weil der eine verliert, damit er leben müssen, der revanchiert sich dafür. Das ist zu akzeptieren. Ich bin natürlich überprüfbar. Wenn ich als Lehrer
einen... Wendelin, ich muss geschwind rein, weil unsere Sendung ist in 30 Sekunden gut. Alle Anwesenden, die können natürlich nachher noch Fragen stellen, aber ich muss mich jetzt für die Hörerinnen und Hörer am Radio einmal von dir verabschieden und herzliches Dankeschön sagen. Und nachher spielen wir nur eine kurze Musik und nach der Musik können nachher die Leute hier im Battlehaus dir noch Fragen stellen.
Gerne.
Ich sage einmal Danke
vielmals. Ja, ich sage auch Danke. Und danke fürs Zuhören.
Echt?
So, und du hast der Holz.